dass ihr gekommen seid. Ich freue mich über jeden, ganz besonders der real hier in den Präsenzgottesdienst gekommen ist. Ich freue mich aber auch über jeden, der heute zu einem Livestream sich zugeschaltet hat oder der das einige Zeit später online sich anschaut. Wir haben heute schon viel Gutes gehört, viel Gutes erlebt. In den zurückliegenden 30 Minuten, Claudia hat uns eingestimmt mit dem Thema Dankbarkeit und Mike hat uns etwas vor Augen geführt, uns hingeführt zu dem Tisch des Herrn, wo wir wirklich mit dankbarem Herzen immer wieder hinkommen dürfen und uns einfach nähren dürfen von dem, was Jesus für uns getan hat. Und ja, er hat es eben schon angedeutet, es soll heute weitergehen mit dem zweiten Teil über die Bundeslade und die Bedeutung dieser Bundeslade und dieser einzelnen Elemente, die dort beschrieben werden für uns und für unser Leben. Wir hatten ja vor 2 Wochen gesehen, dass dieser Vers, den Paulus im Korintherbrief schreibt, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und der Wohnort Gottes in der Stiftshütte, die sich konzentriert auf diese Bundeslade, dass das Bilder sind, die wir zusammen übereinander legen dürfen und dort eine tiefere Einsicht dessen bekommen, was Gott uns dort eigentlich geschenkt hat. Und ich freue mich einfach, nochmal kurz zu wiederholen, was wir da festgestellt haben, was wir gelernt haben und dann weiterzugehen und hineinzuschauen, was ist denn im Innern der Bundeslade, denn dazu hat uns letzte Woche oder vor 2 Wochen die Zeit gefehlt. Wir haben gemerkt oder so begonnen, wir sind ja durchgegangen, wie die Anweisung zum Bau dieser Bundeslade uns beschrieben wird und wir haben gesehen, es fängt an mit dieser Holzkiste aus Akazienholz. Und an der Stelle muss ich einen Fehler korrigieren. Paul hat mich nach der Predigt informiert, dass das Akazienholz nicht so schlecht ist, wie ich es gemacht habe. Das Akazienholz durchaus seine Qualitäten hat. Es ist ein Holz, das sehr, sehr haltbar, sehr langlebig ist und deswegen benutzt man es heute zum Beispiel, um Zaunpfähle zu bauen, weil die, auch wenn sie in die feuchte Erde getrieben werden, dort lange überleben. Aber es bleibt trotzdem so, dass das Akazienholz nicht zu diesen Edelhölzern gehört, die, mit denen man seine Wohnzimmerwände oder die Wohnzimmerdecken vertäfelt hätte. Oder zum Möbel, Claudia hat gesagt, man baut Gartenmöbel daraus, aber nicht unbedingt Wohnzimmermöbel. Es geht mir einfach darum, dieses Akazienholz ist ein Bild für mich, um das zu beschreiben, was Paulus im Römerbrief, Kapitel 3, Verse 23 und 24 so ausdrückt. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht allein auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Wenn wir das akzeptieren, wenn wir uns dazu stellen, dass wir diese Herrlichkeit verloren haben, dass wir sie nicht in uns selbst haben, dann schenkt uns Gott seine Herrlichkeit aus Gnade. Und das haben wir daran gesehen, dass dieses Akazienholz vollständig mit Gold überzogen wurde. Alle Fehler, alle Macken wurden erst einmal zugedeckt. Gott verleiht uns augenblicklich wieder Wert und Würde. Er macht uns zu seinen Söhnen und Töchtern. Er schenkt uns eine neue Identität. Und im dritten Schritt haben wir dann gesehen, dass in der Kiste diese Gesetzestafeln hineingelegt wurden. Und dann wurde die Kiste mit der Deckplatte verschlossen. Aus der Deckplatte heraus waren aus einem Stück mit der Deckplatte diese Cherubimwesen gefertigt. Und diese Thronwesen sind ein Symbol für die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Und diese beiden Thronwesen, so haben wir gelesen, haben ihren Blick fest auf die Mitte der Deckplatte gerichtet. Auf den Ort, Mike hat es uns eben bei der Hinführung zum Abendmahl nochmal vorgelesen, an den Ort, wo der hohe Priester an diesem großen Versöhnungstag das Blut des Opferlammes hingesprengt hat. Und daraus haben wir 2 Dinge gelernt. Gott ist wirklich mit seiner Herrlichkeit in deinem Leben gegenwärtig. Und die Gegenwart, diese Gegenwart Gottes in deinem Leben hat nur diese eine Ursache, dass das Blut des Lammes auf diesem Sühnedeckel gesprengt wurde. Und wir haben ja, Mike hat es ja gesagt, das sind Bilder. Bilder für eine Wahrheit, für eine Wirklichkeit, die in der unsichtbaren Welt stattgefunden hat. Und Jesus ist mit seinem eigenen Blut in das nicht mit Händen gemachte Heiligtum gegangen und hat dort Sühnung erwirkt. Und ich bin heute ziemlich gewiss, dass das auch meint, er ist hineingegangen in mich, in mein Herz und hat dort Reinigung geschafft, Vergebung gewirkt, Sühnung gewirkt für all das, was die Gegenwart Gottes in meinem Herzen sonst unmöglich machen würde. Diese Cherubim schauen nicht auf die Gesetzestafeln im Innern der Lade, sondern sie schauen auf den Deckel, wo das Blut des Lammes ist. Es ist wirklich etwas, wo man dankbar für sein kann, ganz gleich, wie unsere Lebensumstände manchmal aussehen möchten. Das ist Wahrheit, die fest bleibt. Wir haben aber auch gesehen im Umkehrschluss, dass das ja bedeutet, dass das Blut des Lammes nur aus dem einen Grund an diesen Ort gebracht wurde, nur aus diesem einen Grund vergossen wurde, damit diese Versöhnung wieder hergestellt werden kann, damit Gott wieder in unserem Leben gegenwärtig sein kann. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Christen oft den Fokus für das verlieren, was eigentlich wichtig ist, worum es eigentlich geht. Wir sind so schnell dabei, die Sache abzuhaken und zu sagen, okay, wir sind mit Gott versöhnt und wenn wir sterben, gehen wir in den Himmel. Und einige Christen ringen wirklich mit der Frage, sagen, ja, und was soll ich denn jetzt eigentlich hier? Was soll ich in der ganzen Zeit zwischen meiner Bekehrung, zwischen der Versöhnung mit Gott und der Ewigkeit, die ich dann frei von Leid und Schmerz und allem verbringen darf? Und es ist mir einfach wichtig, dass wir ganz neu begreifen, dass Gott seine Ziele, die er mit der Schöpfung hatte, von Anbeginn nicht aufgehört hat. Er hat die nicht aufgegeben, sondern er möchte die Menschen, die er geschaffen hat, in seinem Bild. Er möchte, dass diese wieder in dieser Welt sein Bild sichtbar machen. Er möchte, dass da wieder Wesen sind, in denen man sein Bild, seinen Charakter, sein Wesen erkennen kann. Ja, und wir wollen heute uns damit beschäftigen, uns anschauen, wie das denn gelingen kann. Denn auch eine Sache ist uns klar, oder das hatte ich versucht deutlich zu machen, diese neue Identität bekommen wir ohne Bedingung, ohne Voraussetzung. Gott schenkt sie uns sofort. Das Gold überzieht das Akazienholz so, wie es ist. Es wird alles zugedeckt. Aber wir wissen auch, Gott möchte ja nicht, dass wir dabei stehen bleiben. Gott möchte uns verwandeln, er möchte uns transformieren, er möchte, dass wir auch von innen heraus umgestaltet werden und nicht nur er in unserem Leben gegenwärtig ist, sondern auch unser Wesen durch seine Gegenwart anfängt zu leuchten und zu strahlen, sprich sein Wesen in dieser Welt sichtbar zu machen. Und darum, wie Gott sich das vorstellt, oder darum soll es, ich will nicht sagen, dass ich das heute erkläre, sondern darüber möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Und da spielen diese Gaben, die Gott in diese Bundeslade hineingelegt hat, für mich einfach eine große Rolle. Diese Bilder sprechen einfach zu mir. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen was damit heute auch euch nahebringen kann. Wir schauen uns dazu noch mal kurz den Text aus Hebräer 9 an. Nicht mehr in der ganzen Länge, wie ich ihn vor zwei Wochen, also in der letzten Predigt vorgelesen habe, sondern nur noch die zwei Verse, in denen es um den Inhalt der Lade geht. Da heißt es in Hebräer 9, Vers 3 und 4. Dahinter befand sich durch einen weiteren Vorhang abgetrennt ein zweiter Raum, das sogenannte Allerheiligste, zu dem der goldene Räucheraltar auf die ganz mit Gold überzogene Bundeslade gehörten. In dieser waren der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die beiden Steintafeln mit den Gesetzesbestimmungen des Bundes. Drei Dinge befanden sich also in der Lade: der Krug mit Manna, der Stab Aarons und diese beiden Gesetzestafeln, diese Steintafeln mit den Gesetzesbestimmungen des Bundes. Was ich heute Morgen mit euch teilen möchte, ich bin mir nicht sicher, ich kann ja nachher mal mit Robert mich unterhalten, ob man das theologisch auch so sehen kann. Ich möchte das nicht, aber ich möchte jetzt nicht hier als Theologe reden, bin kein Theologe, sondern ich gebe einfach das weiter, was Gott zu mir gesagt hat, wie Gott zu meinem Herzen gesprochen hat, als ich über diese Bilder, über diese Gaben in der Bundeslade nachgedacht habe. Und da sehe ich einfach, dass diese Akazienkiste, dieses Holz, bedingungslos angenommen wurde. Es wurde mit Gold überzogen und es sagt mir, dass Gott mich annimmt, so wie ich bin. Aber das Gold, Entschuldigung, ja, genau. Aber dann werden die Gesetzestafeln in dieses Innere gelegt. Und das sagt mir, Gott möchte schon Veränderung in meinem Leben. Gott möchte, dass in meinem Innern die Grundlage, die Ursache, die Quelle für mein Denken, für mein Fühlen, für mein Wollen, dieses Gesetz Gottes ist. Und dieses Gesetz Gottes ist ja nicht, das ist nicht so sehr abstrakt irgendwie eine Liste von Regeln und von Vorschriften. Wir können es uns vielleicht so vorstellen, es soll gewissermaßen die DNA werden, nach der oder aus der heraus unser Leben gelebt wird. Diese Gesetzestafeln stehen für mich für den Charakter und für das Wesen Gottes. Jesus ist jemand, der das in Vollkommenheit ausgelebt und erfüllt hat. Jesus sagt einerseits, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht ein Abbild Gottes. Siehst du mich, dann siehst du, wie Gott ist. Das sagt Jesus. Und er sagt aber auch, er hat das Gesetz vollkommen eingehalten. Und da sehe ich diese Deckungsgleichheit, diese Übereinstimmung. Das Gesetz vollkommen erfüllen bedeutet, Gott vollkommen ähnlich sein. Und es geht um das Gesetz, wie Gott es gedacht hat, wie es gemeint war. Und das sehen wir auch immer, dass es da Unterschiede gibt. Leute, die das Gesetz nur als Vorschrift und als Regelkodex nehmen, kamen massiv in Konflikt mit Jesus. Denn die hatten andere Vorstellungen, was das mitunter bedeutet, dieses Gesetz. Also Gottes Ziel ist es, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, und zwar von innen heraus. Und da tut sich ein Spannungsfeld auf. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Auf der einen Seite sagt Gott, ja, ich liebe dich, ich akzeptiere dich, ich nehme dich an, so wie du bist. Ich gebe dir Würde und Wert, ich überziehe dich mit Gold, ich gebe dir meine Herrlichkeit, ich beschenke dich mit meiner Gegenwart. Es ist alles da. Und auf der anderen Seite sagt Gott, und ich möchte dich verändern. Du musst und sollst nicht so bleiben, wie du bist. Paulus bringt diese beiden Aspekte, finde ich, wunderschön unter einen Hut. Er schreibt in Kolosser 3, Vers 9 und 10, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen. Aber jetzt steht nicht ein Punkt, sondern ein Komma. Der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild immer ähnlicher werdet. Wir haben also beides. Wir haben die neue Identität, den neuen Menschen, den wir angezogen haben einerseits, und dann die Transformation in dieses vollkommene Bild Jesu andererseits. Und wir brauchen beides. Genau wie Kinder. Auch das hatte ich in der letzten Predigt schon mal angedeutet. Die Kinder brauchen diese bedingungslose Annahme und Liebe ihrer Eltern, die sie annehmen, so wie sie sind. Aber natürlich brauchen die Kinder auch eine permanente Erziehung, ein Training, ein gestaltet werden. Die Eltern trainieren sie, fordern sie heraus, erziehen sie, erneuern ihr Wesen immer wieder aufs Neue. Und eine Frage stellt sich da natürlich für mich. Welche Rolle spiele ich denn dabei? Was ist da mein Part und was ist Gottes Part? Was muss ich tun? Was kann nur ich tun? Was muss Gott tun? Was kann nur er tun? Nun, ich habe da keine vollständige Antwort drauf. Es, glaube ich, es ist und bleibt ein Geheimnis. Aber Gott offenbart Geheimnisse. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, dann ist ein offenbartes Geheimnis doch eine Orientierung, die uns ein Stück weit Wegweisung gibt, die uns etwas an die Hand gibt, womit wir leben können. Und ein solches Geheimnis lesen wir auch im Kolosserbrief im Kapitel 1, Vers 27. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich finde, das, was wir jetzt in dieser Bundeslade beschrieben bekommen, das ist ein Stück weit eine bildliche Darstellung von diesem Geheimnis, wie Christus in uns die Hoffnung darauf ist, dass wir wirklich etwas Veränderung, also Veränderung, tiefgreifende Veränderung erfahren und ein Stück das Wesen und den Charakter Gottes widerspiegeln können. Wie geht das? Nun, ich fand das bemerkenswert zu sehen, dass im ersten Bericht über die Bundeslade in 2. Mose 25 finden wir nur die Anweisung, die Steintafeln in diese Lade zu legen. Der Text im Hebräerbrief im Neuen Testament, der darauf Bezug nimmt, erzählt aber noch von zwei weiteren Gaben und bezieht sich dabei auf zwei Stellen aus 2. Mose 16 und 4. Mose 17. Und er sagt, dass also auch dieser Krug mit Manna und der Stab des Aaron, der Blüten getrieben hatte, in diese Bundeslade hineingelegt wurden. Und für mich sind diese beiden zusätzlichen Gaben eine bildliche Beschreibung dafür, wie Gott mit diesem Ziel, sein Gesetz in unser Inneres zu schreiben, wie er das erreicht, wie wir da hinkommen. Und beginnen wir mit dem ersten, das Manna. Manna war das Brot, mit dem Gott das Volk Israel während der 40-jährigen Wüstenwanderung versorgt hat. Und nachdem Jesus die 5000 Männer satt gemacht hat, entspann sich ein spannender Dialog zwischen ihm und den Juden, von dem ich hier nur einige Verse vorlesen möchte, damit wir verstehen, was es mit dem Manna auf sich hat. Da heißt es, damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das Manna in diesem Krug im Innern der Bundeslade ist für mich ein Bild für Jesus selbst. Jesus, der in meinem Innern sein muss, der in mein Inneres hineinkommen möchte. Diese Hoffnung auf Herrlichkeit, das ist Jesus. Aber es ist eine andere Gestalt. Das Brot zeigt mir, das Brot kommt in unseren Leib nicht einfach so. Wir haben eben das Abendmahl gefeiert und wir haben das Brot genommen. Wir müssen das Brot essen. Wir müssen es kauen. Wir können es schmecken. Wir müssen es verdauen. Wir können uns an ihm sättigen. Wir können von ihm unsere Kraft gewinnen. Also Kolosser 1, Vers 27 sagt, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber das Manna spricht davon, wie Christus in uns Gestalt gewinnt. Natürlich kommt Jesus einmal und für immer in unser Leben, wenn wir uns bekehren. Aber dass Jesus in uns Gestalt gewinnt, dass Jesus unser Wesen verändert, uns transformiert in sein Bild, das erfordert, dass wir uns von ihm ernähren. Ich wurde nochmal ganz neu ermutigt, über meine geistlichen Essgewohnheiten nachzudenken, als ich in einem Vortrag, also einen Vortrag über diesen Waisenhausvater Georg Müller gehört habe. Ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt. Es ist eine absolut wertvolle und faszinierende Biografie, die ich sehr empfehle, das mal zu lesen. Georg Müller hat in seinem Leben zigtausend Waisenkinder versorgt. Es war ihm ein tiefes Herzensanliegen, dass diese Kinder zu essen und zu trinken hatten, dass sie gut gekleidet waren, dass sie eine gute Bildung und Erziehung genossen und vor allem, dass sie trotz all des schrecklichen Leides, das sie erfahren hatten, die Liebe Gottes erfahren konnten. Und wenn ich mir diesen Mann anschaue, dann sehe ich in einem ganz hohen Maße, dass diese DNA Gottes, dieses Wesen Gottes im Herzen dieses Mannes verankert lagen. Und aus dem heraus, das war sein Herz, daraus hat er gehandelt. Das hat dazu geführt, dass er dieses große Werk da aufgebaut hat. Wenn wir uns aber seine Biografie anschauen, dann sehen wir, das war nicht immer so. Georg Müller schreibt über sich selbst: Noch bevor ich 10 Jahre alt war, nahm ich wiederholt von den Steuergeldern, die mein Vater zu verwalten hatte. Eines Tages entdeckte er, nachdem ihm immer mehr Geld gefehlt hatte, dass ich der Dieb war. Obwohl ich dann bestraft wurde, kann ich mich nicht erinnern, jemals etwas anderes empfunden zu haben als den Wunsch, das nächste Mal klüger zu sein und mich nicht erwischen zu lassen. Keine Reue, kein Bedauern. Und er beschreibt dann, wie er von Jahr zu Jahr immer tiefer hinabgerutscht ist und sich verstrickt hat in ein Netz aus Faulheit, aus Genusssucht, Betrügereien, dass er schließlich sogar im Gefängnis gelandet ist. Und dann kommt der Wendepunkt in seinem Leben. Während seines Studiums wurde er von einem Freund in das Haus eines Christen eingeladen, wo sie zusammen die Bibel lasen, sangen, beteten und eine gedruckte Predigt lasen. Und als er das hörte, sagte er, da möchte ich gerne mit. Und der Freund wollte ihn überhaupt nicht mitnehmen, weil er sagte, das passt so überhaupt nicht, so wie du lebst und das wird dir nicht gefallen. Aber er hat ihn mitgenommen und Georg Müller hat sich an diesem Abend bekehrt, hat sein Leben für Gott geöffnet. Aber wie wurde aus einem selbstsüchtigen, faulen Menschen ein derart liebevoller und fürsorglicher Vater für Tausende von Waisenkindern? Mit seiner Bekehrung hatte er zwar eine neue Identität, aber in seinem Innern waren ja noch die alten Muster, die alten Gewohnheiten, diese alten Werte, der Egoismus, dieser ganz tiefe Egoismus verankert. Wie kam es dazu, dass dieser Mensch eine derart radikale Transformation seines Charakters erfuhr? Nun, Müller berichtet im Alter von 80 Jahren, er habe inzwischen 100 Mal die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen. Jeden Tag las er mehrere Kapitel aus der Bibel, aber er hat sie nicht nur gelesen, er hat sie meditiert, betend gefragt, was bedeutet dein Wort für mich am heutigen Tag? Und er hat täglich mit Jesus über die vielen Anliegen gesprochen, all die Nöte vor Gott ausgebreitet. Georg Müller hat in seiner ganzen Zeit, in der er für diese Waisenhäuser zuständig war, nie einen einzigen Menschen oder eine Organisation um finanzielle Hilfe gebeten. Er hat keine Bettelbriefe und kein Fundraising betrieben. Er ging mit all seinen Anliegen allein zu Jesus. Und das ist für mich ein Vorbild, ein Beispiel, was es praktisch bedeutet, Jesus das Brot meines Lebens sein zu lassen. Am Ende seines Lebens, Müller wurde 92 Jahre alt, hatte er die Bibel übrigens 200 Mal gelesen, was uns zeigt, dass sein Appetit im Alter nochmal mächtig zugenommen hat. Aber es geht hier nicht um die Anzahl von Kapiteln, wie wir die Bibel lesen, oder die Anzahl von Minuten, die wir im Gebet verbringen. Es geht einfach um die grundsätzliche Frage, wovon ernähre ich mich? Was mache ich zur Substanz meines Lebens? Was prägt mein Denken? Was prägt mein Leben? So viel mal zu diesem Bild des Mannas. In der Bundeslade kommen wir zu dem zweiten Bild, zu dem Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte. Und wir sehen, dass diese beiden Bilder sich ergänzen und auch ineinander greifen. Diese Geschichte des Stabes von Aaron ist dramatisch. Wenn ihr heute Mittag mal, es ist ein bisschen trübes Wetter, wenn ihr mal was Spannendes und mit Action lesen wollt, empfehle ich euch das, 4. Mose 16 und 17. Es kommt zu einem Aufstand der Rotte Korachs gegen Aaron und Mose. Wir haben das ja eben in dem Text, den der Mike vorgelesen hat, gesehen. Aaron hatte eine herausragende Position. Er war von Gott berufen, als hoher Priester dem Volk zu dienen. Und es gab viele Dinge, die durfte nur der hohe Priester. Warum? War Aaron besser als die anderen? War er qualifizierter? War er vielleicht heiliger? Na, wenn wir uns überlegen, wer das goldene Kalb dem Volk gefertigt hat und diesen Götzendienst ins Laufen gebracht hat damals, da wird uns klar, es kann nicht daran liegen, dass Aaron so ein toller Typ gewesen wäre. Nein, es war Gottes Berufung. Und Gottes Berufung war auf Aaron gelegt und auf diese Berufung, die hatte sonst keiner. Aber die Menschen um ihn herum haben diese Berufung massiv in Frage gestellt und es kam wirklich zum Aufstand. Und nachdem der Aufstand gestoppt wurde, musste die Frage der Berufung für das Volk, aber ich vermute auch für Aaron, neu geklärt werden. Und da lesen wir diese faszinierende Geschichte. Da heißt es, der Herr sprach zu Mose, sag den Israeliten, dass jedes Stammesoberhaupt dir einen Stab geben soll. Also insgesamt 12 Stäbe, einen für jeden Stamm. Auf die Stäbe sollst du die Namen dieser Männer schreiben. Jeder Stab steht für das Oberhaupt eines Stammes. Aber auf den Stab des Stammes Levi schreib den Namen Aaron. Leg die Stäbe im heiligen Zelt vor die Bundeslade, wo ich euch begegne. Dann wird Folgendes geschehen. Der Stab des Mannes, den ich auswähle, wird Blätter treiben. So werde ich alle eure Widersacher zum Schweigen bringen. Mose gab diese Worte an die Israeliten weiter und die Oberhäupter der Stämme brachten jeder einen Stab, insgesamt 12. Darunter war auch der von Aaron. Mose legte die Stäbe im heiligen Zelt vor der Bundeslade nieder. Am nächsten Tag ging er wieder hinein und tatsächlich, Aarons Stab hatte Blätter und Blüten getrieben und sogar Mandeln reifen lassen. Warum hat Gott diesen Stab in die Bundeslade legen lassen? Nun, zunächst sollte es eine Erinnerung an diesen Aufstand sein und es sollte den Israeliten klar machen, dass Gott die Berufung Aarons ein und für alle Mal bestätigt hat. Klar, das möchte ich einfach mal vorweg gesagt haben, das war der erste Grund. Aber ich persönlich lese darin noch was anderes. Ich lese darin, dass Gott nicht nur dem Aaron eine Berufung gegeben hat, sondern ich denke, dass, Gott in das Leben von jedem von uns so eine Berufung hineingelegt hat. Wer Gott in sein Leben einlädt, dem schenkt er nicht nur Würde, Sohnschaft und seine Gegenwart, er schenkt uns auch eine Berufung. Und diese Berufung spielt eine ganz wesentliche Rolle bei diesem Transformationsprozess, von dem wir die ganze Zeit reden, dass Gott sein Gesetz in unser Herz schreiben kann. Wir haben letzte Woche hat Andreas uns auch ermutigt, im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn, Gott zu fragen, was ist meine Berufung? Und er hat unter anderem gesagt, ja, frag mal Gott oder guck in dich selbst hinein oder frag andere, was habe ich denn an Begabungen, was hat Gott an Leidenschaften, an Fähigkeiten in mich hineingelegt? Gottes Berufung sind oft verbunden mit unseren Gaben, Stärken, Fähigkeiten, Leidenschaften, was ja auch klar ist, weil Gott kannte seine Berufung für dich schon, als er deine DNA gestaltet hat. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gottes Berufungen immer über das hinausgehen, was du mit deinen Gaben, mit deiner Kraft, mit deinen Fähigkeiten und mit all deiner Leidenschaft tun kannst. Und das sehen wir, ich würde sagen, in jeder Berufung Gottes, von der wir in der Bibel lesen. Noah sollte eine Arche bauen. Abraham zum Segen für alle Nationen werden. Josef sollte Träume deuten und Ägypten sowie seine eigene Familie vor dem Hungerstod retten. Mose sollte die Israeliten aus der Sklaverei befreien, Josua das Volk Israel ins Land Kanaan führen. Und wir sehen, niemand konnte seine Berufung mit seinen eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten erfüllen. Und dafür steht für mich dieser Holzstab. Was Gott dir in die Hand gibt, fühlt sich an wie ein Stab aus Holz. Aber dann sagt Gott zu dir, ich will, dass aus diesem Stab Blätter wachsen und Blüten. Und Frucht. Und jetzt streng dich mal an. Mach mal. Wenn ich diese Berufung in dieser Art von Gott empfange, dann habe ich nur eine Reaktion. Das, was wir hier in der Geschichte lesen und vorgestellt bekommen. Mose nimmt den Stab des Aaron und er legt es in die Gegenwart Gottes. Und er sagt, Gott, ich kann das nicht. Ich nehme diese Berufung an, aber ich kann das nicht machen, ich kann das nicht wirken, ich kann die nicht lebendig machen. Und wir sehen, dieser Stab bleibt die ganze Nacht in der Gegenwart Gottes. Und das spricht zu mir. Und ich glaube, jemand, der länger mit Gott unterwegs ist, der seine Berufung wenigstens ahnungsweise ein Stück erkannt hat, der kennt, dass das Berufung geht durch die Nacht. Schaut euch mal an, wie lange musste der Mose warten, bis er das Volk tatsächlich herausführen konnte. Wie lange hat Abraham gewartet, bis er den Isaak empfangen hat? Berufung geht durch die Nacht. Und wir müssen das aushalten, dass das, was Gott uns in die Hand gegeben hat, sich lange Zeit anfühlt wie ein toter Stock. Aber wir dürfen diese Hoffnung festhalten, dass Gott aus unserer Berufung etwas machen will. Nicht nur, und merkt ihr es, Gott hat die Erwartungen weit übertroffen, hat gesagt, derjenige ist berufen, dessen Stab Blätter treibt. Aber der Stab Aarons hatte nicht nur Blätter, er hatte Blüten und er hatte Frucht. Und ich glaube, das ist das, was Gott dir und mir heute Morgen auch zusprechen möchte. Halte deine Berufung fest, wenn du sie kennst. Wenn du sie nicht kennst, frage Gott, was ist mein Stab? Was ist meine Berufung für mein Leben? Und dann möchte Gott jetzt zusprechen, ich möchte deine Berufung lebendig machen. Und ich möchte sie schön machen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Mandelblüten, die Damen unter euch mit Sicherheit, Mandelblüten sind wunderschön. Und ich möchte sie fruchtbar machen. Ich möchte sie wachsen lassen. Und wir merken, wenn wir die Berufung, die Gott für unser Leben hat, hören und ernst nehmen, treiben sie uns in die Gegenwart Gottes. Und sie treiben uns dazu, dass wir uns von dem Manna, das Gott uns anbietet, nähren. Und ich bin überzeugt, dass die Transformation unseres Lebens in dem Maße Gestalt gewinnt, indem wir uns der Berufung Gottes stellen, auch wenn sie sich anfühlt wie ein totes Stück Holz, indem wir da immer wieder Ja zu sagen und uns von Jesus nähren, in der Hoffnung und in der Zuversicht, dass der Tag kommt, wo unsere Berufung wirklich bestätigt wird, auch von außen und sichtbar, dass es lebendig wird. Und das, denke ich, dürfen wir persönlich hören, aber ich denke, dass wir es auch als Gemeinde hören dürfen, dass wir wirklich als Gemeinde das erleben, dass Gott unsere Berufung hier auf dem Heidstock lebendig macht, dass wir fruchtbar werden, dass wir schön werden für Gott und dass wir Frucht bringen. Das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet und ich bin einfach froh, das heute Morgen mit euch teilen zu dürfen. Amen.